SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Greifen die USA direkt in den Krieg ein zwischen Israel und dem Iran? Auf diese Frage gibt es auch heute früh noch keine klare Antwort. Auffällig ist, dass US-Präsident Trump den Ton in Richtung Iran deutlich verschärft hat. Auf seiner Plattform Truth Social hat er bedingungslose Kapitulation der iranischen Führung gefordert. Unconditional Surrender hat er in Großbuchstaben geschrieben. Aus Washington berichtet Nina Barth.
Vor seinem Unconditional Surrender Post hatte Trump geschrieben, die USA wüssten genau, wo sich der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, aufhalte. Wir werden ihn nicht ausschalten, töten, zumindest nicht im Moment, so Trump. Auffällig ist außerdem, dass der US-Präsident in einem Post davon spricht, wir haben den Luftraum vollständig unter Kontrolle. Unklar ist, ob Trump mit wir die USA meint oder ob er von den USA gemeinsam mit Israel spricht. Noch ist es nur die Rhetorik, die Trump verschärft hat. Es ist weiter unklar, was der US-Präsident plant. Die Frage bleibt unbeantwortet, ob er weiter auf Verhandlungen mit dem Iran über ein Atomabkommen setzt oder ob er bereit ist, direkt in den Krieg einzugreifen. Das könnte zum Beispiel heißen, dass die USA mit bunkerbrechenden Bomben die unterirdischen Nuklearanlagen des Iran ins Visier nimmt. Nach einer ersten Sitzung von Trump mit seinem nationalen Sicherheitsrat im Situation Room des Weißen Hauses gibt es nun laut US-Medien eine zweite Dringlichkeitssitzung.
Sollten sich die USA tatsächlich dazu entscheiden, aktiv in den Krieg einzusteigen, würde das eine neue dramatische Eskalation bedeuten mit ungewissen Folgen für die Region und die Welt. Ohne Trump und die Supermacht USA gibt es allerdings auch keine Lösungen für die großen Konfliktherde dieser Welt. Nichts hat das deutlicher gemacht als der Konflikt mit dem Iran, der auch den G7-Gipfel in Kanada überschattet hat. Der ist inzwischen zu Ende. Mit überschaubaren Ergebnissen, berichtet unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Das Signal von Trumps vorzeitiger Abreise aus dem idyllischen Gipfelort ins Lagezentrum des Weißen Hauses. Ihr könnt an gemeinsamen Erklärungen feilen, ich muss wichtige Entscheidungen treffen. Bundeskanzler Friedrich Merz bewertet den Gipfel als weitaus erfolgreicher als erwartet und verweist auf 7 einvernehmliche Erklärungen. Fraglich, ob Donald Trump die überhaupt gelesen hat. Was viel wichtiger war, zwischen den 7 Staats- und Regierungschefs, darunter 4 neue, hat offensichtlich die Chemie gestimmt. Auch nach diesem Teambuilding wird es mit Donald Trump schwierig bleiben, aber ohne Trump geht halt nichts.
Die wechselseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Iran gehen unterdessen weiter. Die Bundesregierung will heute damit beginnen, Deutsche aus Israel zurückzuholen. Es soll einen Charterflug geben mit Platz für 180 Menschen von der jordanischen Hauptstadt Amman nach Frankfurt am Main. Wer ausreisen will, muss allerdings selbst auf dem Landweg nach Jordanien reisen. Bundeskanzler Merz hat sich trotz allem zufrieden geäußert über den G7-Gipfel, der tatsächlich dann doch eher ein G6-Gipfel war, das haben wir eben gehört. Enttäuscht dürfte vor allem der ukrainische Präsident Zelensky gewesen sein, der extra für ein Vier-Augen-Gespräch mit Trump angereist war, was dann aber wegen Trumps vorzeitiger Absage nicht stattgefunden hat. Ein Signal gegenüber Russland, auf das Zelensky gehofft haben mag, gab es deshalb nicht, berichtet unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik.
Merz zeigte sich dennoch zuversichtlich und vorsichtig optimistisch, dass die Möglichkeiten weiterer Sanktionen gegenüber Russland bestehen, auch wenn Trump diese verschärften Sanktionen bislang nicht freigibt. Der Ball allerdings liege nach wie vor in Moskau. Russland habe es allein in der Hand, den Krieg zu beenden. Letztlich, so lautet die persönliche Hoffnung von Friedrich Merz auf seinem ersten G7-Gipfel, sei die Geschlossenheit unter den G7 ein klares Signal, so schnell wie möglich ein Ende dieses schrecklichen Krieges zu wollen.
In der US-Metropole Los Angeles wird die nächtliche Ausgangssperre jetzt aufgehoben. Sie galt seit einer Woche. Bürgermeisterin Bass sagte, die Lage bei den Protesten habe sich beruhigt. In den USA hatte es zuletzt in mehreren Städten Proteste gegen die Migrationspolitik der US-Regierung gegeben. Vereinzelt gab es Krawalle, nachdem Präsident Trump unter anderem die Nationalgarde nach Los Angeles entsandt hatte. In England und Wales sollen Frauen in Zukunft nicht mehr wegen eines Schwangerschaftsabbruchs strafrechtlich verfolgt werden können. Das hat das britische Parlament beschlossen. Bisher sind Abtreibungen unter bestimmten Bedingungen bis zur 24. Woche erlaubt. Doch es gab immer wieder Ermittlungen gegen Frauen, berichtet Franziska Hoppen.
In einem der bekanntesten Fälle nahm die Polizei eine Frau im Krankenhaus fest, nachdem sie während der Corona-Pandemie Abtreibungstabletten zu Hause eingenommen hatte. Das ist in England und Wales bis zur 10. Schwangerschaftswoche erlaubt. Die Frau befand sich jedoch, ohne dies nach eigenen Angaben bemerkt zu haben, in der 26. Woche und benötigte medizinische Hilfe. Zwei Abgeordnete der sozialdemokratischen Labour-Partei hatten sich nun dafür eingesetzt, durch eine Gesetzesänderung Schwangerschaftsabbrüche in England und Wales gänzlich zu entkriminalisieren, um Frauen etwa auch nach der 24. Woche Strafverfolgung, Festnahme und Gefängnis zu ersparen.
Der Deutsche Lehrerverband ist gegen eine Altersgrenze für TikTok, Instagram und andere soziale Medien. Verbandspräsident Düll bezeichnete die Idee als realitätsfern und nicht sinnvoll. Er sagte der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten, soziale Medien seien Teil einer Realität, in der junge Menschen lernen müssten, sich zurechtzufinden. Unter anderem hatte sich Bundesjustizministerin Hubich für eine Altersgrenze ausgesprochen. Der französische Autobauer Citroën hat wegen Airbag-Problemen die Halter von mehr als 440.000 Autos aufgefordert, diese ab sofort nicht mehr zu fahren. Auch in Deutschland sind Pkw betroffen. Es geht um die Modelle C3 und DS3. Unabhängig vom Produktionsjahr sollten in den betroffenen Autos Airbags des japanischen Zulieferers Takata verbaut worden sein, sollten sie nicht mehr gefahren werden. Hintergrund ist ein tödlicher Unfall im Juni, bei dem ein solcher Airbag explodiert war. US-Schauspieler Tom Cruise bekommt seinen ersten Oscar. Der 62-Jährige erhält die Ehrenauszeichnung für sein Lebenswerk, wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills bekannt gab. Cruise ist durch Filme wie Mission Impossible oder Top Gun berühmt geworden. Er ist auch dafür bekannt, häufig gefährliche Stunts selbst zu machen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es ist heute früh noch angenehm, aber dann wird es im Tagesverlauf ziemlich warm mit Sonnenschein und ein paar Wolken. Bis zu 25 Grad bekommen wir in Tottnauberg und bis zu 31 Grad werden es in Kaub.
SWR aktuell. Hintergrund.
Es ist einer der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte. Der Betrug beim Zahlungsdienstleister Wirecard. Als 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlten, brach das schillernde Tech-Unternehmen aus der Nähe von München 2020 wie ein Kartenhaus zusammen. Heute vor 5 Jahren nahm der Anfang vom Ende seinen Lauf. Tobias Brunner schaut zurück.
Es war ein Satz für die Geschichtsbücher aus dem Mund von Markus Braun, dem Ex-Chef von Wirecard. Heute vor 5 Jahren.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Ein Betrugsfall, der noch immer nicht vollständig aufgeklärt ist, in dem plötzlich 1,9 Milliarden Euro in der Wirecard-Bilanz fehlten, Zehntausende Anlegerinnen und Anleger Milliarden verloren haben und in dem Ex-Chef Braun seit Jahren in Untersuchungshaft sitzt. Bezahlen, egal ob an der Kasse im Supermarkt oder beim Online-Shopping. Damit verdiente Wirecard als Zahlungsdienstleister sein Geld. Ein vermeintlich erfolgreiches Geschäftsmodell mit sagenhaften Wachstumsraten, Jahr für Jahr. Betrugsvorwürfe perlten lange einfach ab. Noch ein Jahr vor dem Skandal sagte der Ex-Chef:
Wir legen heute eine sehr starke Bilanz vor. Wir können ein sehr robustes Geschäftsmodell präsentieren, das in den nächsten 10 Jahren sicher vor einem sehr starken Wachstum steht.
Statt 10 Jahre Wachstum drohen Markus Braun nun bis zu 15 Jahre Haft. Gemeinsam mit 2 weiteren Managern muss er sich vor dem Landgericht München verantworten. Die Vorwürfe, unter anderem gewerbsmäßiger Bandenbetrug und Bilanzfälschung. Seit über 2,5 Jahren läuft der Prozess. Gerichtssprecher Laurent Lafleur.
In einem Wirtschaftsstrafverfahren von diesem Ausmaß wäre es äußerst ungewöhnlich, wenn es das eine Beweismittel gäbe, mit dem jetzt der komplette Komplex nachgewiesen werden könnte. Sondern es ist durchaus üblich, dass es möglicherweise dann am Ende viele kleine Mosaikstücke sind, die sich zu einem Bild zusammenfügen könnten.
Markus Braun betont bis heute, selbst Opfer zu sein. Eine Bande um Ex-Vorstand Jan Marschalek habe ihn hinters Licht geführt. Der ist derweil weiter auf der Flucht, untergetaucht. Wohl in Russland. Von dort soll er auch eine Gruppe von Spionen angeleitet haben. Neben dem Strafprozess laufen auch weitere Zivilprozesse, in denen Anleger auf Schadenersatz hoffen. Mal wird vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht verhandelt, im Herbst dann wieder vor dem Bundesgerichtshof. Es zieht sich. Sehr zum Ärger von Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Das ist vorgeplänkelt. Da geht es noch nicht einmal materiell um die Frage, wer hat was falsch gemacht, wie wird wann welcher Schaden erstattet. Und das ist ja das, woran viele dann verzweifeln.
Und ob die Aktionäre jemals wieder etwas von ihrem Geld sehen, ist fraglich. Zu holen wäre wohl am ehesten etwas beim Wirtschaftsprüfer EY. Doch der weist alle Vorwürfe zurück. Dabei hatte schon 2021 ein Untersuchungsausschuss viele Versäumnisse ans Licht gebracht. Das Fazit damals?
Was wir gesehen haben, ist ein komplettes Aufsichts- und Kontrollversagen. Es bleibt aber auch festzuhalten, man hat es den Tätern viel, viel zu leicht gemacht.
Hans Michelbach von der CSU, damals stellvertretender Vorsitzender des U-Ausschusses. Politisch haben sich die Parteien gegenseitig den schwarzen Peter zugeschoben. Ausschussmitglied Florian Tonka von der FDP.
Es ist, glaube ich, ein großes Ärgernis für viele Bürger, dass am Ende bei solchen Skandalen es niemanden gibt, der sich auch hinstellt und eigene Fehler einräumt. Das war immer auch die Strategie der Bundesregierung von Olaf Scholz, von Peter Altmaier und von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Nichts an sich ranlassen.
Was bleibt, sind viele Fragezeichen. Nicht nur politisch, sondern auch zu den Schuldigen, zur Spur des Geldes. 5 Jahre nach dem Anfang des Wirecard-Skandals ist ein Ende der Aufarbeitung noch lange nicht in Sicht.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es geht ums Geld, mal wieder bei der Ministerpräsidentenkonferenz heute in Berlin. Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann hat im Vorfeld einmal mehr eine Entlastung für Länder und Kommunen gefordert, um mögliche Steuermindereinnahmen aus dem Investitionsprogramm des Bundes zu kompensieren. Mit dieser Forderung ist er nicht alleine. Aus Stuttgart dazu Knut Bauer.
Die Bundesregierung plant Steuererleichterungen für Unternehmen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Dies könnte allerdings zu milliardenschweren Steuerausfällen bei Ländern und Kommunen führen. Wenn der Bund hier Mindereinnahmen verursache, müsse er dies in gleichem Maße kompensieren, so Ministerpräsident Kretschmann gegenüber dem SWR. Der grünen Regierungschef wendet sich ausdrücklich gegen die von der Bundesregierung geplante Erhöhung der Pendlerpauschale, Steuersenkungen für die Gastronomie und die Mütterrente. Diese Maßnahmen hätten keine Priorität und verschärfen nach Überzeugung Kretschmanns die ohnehin prekäre Lage der Kommunen, die bereits Investitionen einschränken müssten.
Darüber beraten die Länderchefinnen und Chefs heute mit dem Kanzler. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigt sich am Vormittag mit herabgesetzten Preisen und der Werbung damit. Hintergrund ist eine Klage der Wettbewerbszentrale gegen den Lebensmitteleinzelhändler Netto. Das Unternehmen hatte ein Kaffeeprodukt in einem Prospekt mit der Aussage beworben, der Preis sei um 36% heruntergesetzt worden. Nur in einer Fußnote stand, dass das Produkt in den vergangenen 30 Tagen schon einmal zum selben Preis angeboten worden war. Die Wettbewerbszentrale hält diese Werbung für irreführend. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist heute in Dernau ein besonderer Moment. Am Nachmittag wird dort die erste kommunale Straßenbrücke über die Ahr offiziell wiedereröffnet. Die Weinbaubrücke im Zentrum von Dernau war während der Flutkatastrophe vor knapp 4 Jahren zerstört worden. Konstantin Plecking.
Die Moselweinbrücke verbindet die beiden Ortsteile von Dernau, rechts und links der Ahr. Zwar konnten die Anwohner schon kurz nach der Flutkatastrophe die Ahr wieder überqueren, aber nur über eine Behelfsbrücke des Technischen Hilfswerks. Diese wird nun abgebaut. Die neue Brücke ist nach Angaben des Innenministeriums hochwassersicher gebaut. Zu der Einweihung haben sich auch Ministerpräsident Schweizer und Innenminister Ebling angekündigt. Die feierliche Eröffnung heute Nachmittag ist allerdings nur symbolisch. Anwohner können die neue Brücke schon seit mehreren Wochen nutzen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bundesregierung will heute den sogenannten Bauturbo auf den Weg bringen. Es geht um Regeln, mit denen neue Wohnungen schneller gebaut werden können. Und die Ministerpräsidenten sprechen, wie schon gehört, mit dem Kanzler über den Investitionsbooster. Turbo und Booster, beides Begriffe, die nicht so richtig passen, findet unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
Politiker nehmen sich ja gerne Begriffe aus der Werbewelt, um ihre Projekte besser klingen zu lassen. Alles, was mit Booster kombiniert wird, soll vermitteln, da steckt total viel drin. Total viel Wachstum beim Wachstumsbooster und natürlich ganz viel Geld im Investitionsbooster. Dann gibt es noch die Turbo-Gesetze. Bei uns hängen bleiben soll, es geht super schnell. Der Einbürgerungsturbo, jetzt der Bauturbo. Dabei muss auch ein Turbo-Gesetz erst vom Kabinett beschlossen werden, dann vom Bundestag und meistens geht es auch noch in den Bundesrat. 3 Stationen, das braucht in der Regel ein paar Monate. Also nix mit Turbo. Und der Bauturbo, den jetzt Ministerin Huberts als ihr großes Projekt bewirbt, stammt noch aus der Ampelzeit. Bei ihrer Vorgängerin hat der Turbo nämlich nicht gezündet und das Projekt ist liegen geblieben. In der neuen Regierung gab es auch etwas Ärger. Das Umweltministerium wollte den Bauturbo nicht durchwinken, daher musste Frau Huberts nochmal ran. Und heute geht er mit Verspätung ins Kabinett. Also mehr die Bauschnecke als der Bauturbo. Aber das klingt natürlich nicht so sexy.
Gedanken von Oliver Neuroth.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.